neugiergetriebene Wissenschaft ist was, was ich ganz toll finde. Also, dass man ein Problem hat oder etwas, das man nicht versteht und versucht, die Antwort zu finden. Ich finde das sehr herausfordernd und auch intellektuell stimulierend. Das macht mir einfach Spaß, Rätsel und Probleme zu lösen in dem Sinn.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditude. Ich bin Sandra Bastelberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung und bin dort für MINT verantwortlich und leite das Werner-Siemens-Programm. Meine heutige Gästin ist die Experimentalphysikerin und Alumna der Studienstiftung, Lia Caminada. Hallo Lia, freut mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Sandra, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Lia, ich stelle dich kurz vor. Du kommst aus Zürich und nach der Matur bist du dann der Schweizerischen Studienstiftung beigetreten und hast ein Physikstudium begonnen an der ETH Zürich. Im Laufe des Studiums hast du dann zur Teilchenphysik gefunden und das ist das Feld, das bis heute deine Karriere prägt. Nach dem Studium hast du dann promoviert an der ETH und am Paul-Scherrer-Institut in Willingen und 2010 hast du dann diese Doktorarbeit abgeschlossen und wurdest dafür auch gleich mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der ETH-Medaille und einem Preis der CMS-Kollaboration am CERN. Und wohlgemerkt muss man dazu sagen, dass das eine Kollaboration von mehr als 4000 Forschenden ist. Und das war für die beste Dissertation des Jahres. Im Zentrum deiner Arbeit stehen sogenannte Silizium-Pixel-Detektoren. Und an deren Entwicklung warst du maßgeblich beteiligt. Diese kommen heute im Innersten vom CMS-Detektor am CERN, am LHC zum Einsatz. Und diese waren natürlich auch im Einsatz, als das Higgs-Teilchen entdeckt wurde. Anschließend bist du für einige Zeit in die Vereinigten Staaten gegangen und hast dort am Lawrence Berkeley Lab in Kalifornien geforscht. Heute bist du nun Professorin an der Uni Zürich für Teilchenphysik und gleichzeitig leitest du auch noch eine Forschungsgruppe für Hochenergiephysik am Paul-Scherrer-Institut und bist immer noch bei der Weiterentwicklung des CMS-Experiments CERN stark zugange. Und dazu bist du auch noch Mutter von zwei Kindern. Also, ich habe jetzt schon ganz viele Begriffe und Abkürzungen verwendet, die Leute vielleicht nicht unbedingt kennen. Lia, ganz einfach gefragt, was machst du eigentlich? Was erforschst du?
Ja, also ich glaube, die Einleitung erzählt das schon zu einem gewissen Teil. Wie gesagt, ich mache Teilchenphysik und was ich mache, ist experimentelle Teilchenphysik. Also ich mache Experimente, um die Struktur der Materie zu überprüfen. Ich versuche herauszufinden, wie die Materie aufgebaut sind, was die Grundbausteine der Materie sind und wie diese Grundbausteine miteinander wechselwirken. Und weil das gleichzeitig erklärt, was die Zusammensetzung unseres Universums ist, lernen wir durch diese Forschung auch etwas über die Geschichte des Universums. Also konkret arbeite ich am CMS-Experiment am Large Hadron Collider. Large Hadron Collider meint, dass es ein großer Collider ist, in dem wir Hadronen, in diesem Fall Protonen, kollidieren. Und diese Teilchen werden im Beschleuniger auf sehr hohe Energien gebracht und dann zur Kollision gebracht. Und an dem Punkt, wo sie kollidieren, bauen wir unsere Experimente und weisen die Teilchen nach, die in der Kollision erzeugt werden und versuchen dann durch die Rekonstruktion dieser Teilchen Rückschlüsse darüber zu ziehen, was in den Kollisionen passiert ist und was in dieser subatomaren Welt geschieht.
Ist es das, was dich so daran fasziniert an der Teilchenphysik? Macht dieses Wissen über das Universum für dich die Teilchenphysik so besonders?
Ich glaube, auf diese Frage gibt es mehrere Antworten. Also ja, das ist es, was mich fasziniert an der Teilchenphysik, weil ich es konzeptionell sehr faszinierend und spannend finde, dass es überhaupt möglich ist. Also dass wir experimentell in der Lage sind, diese Teilchenstrahlen so genau zu kontrollieren und zu vermessen, dass es uns wirklich gelingt, repetitierbare Experimente zu machen und Rückschlüsse zu ziehen. Ich finde das immer noch faszinierend. Ich meine, wenn man am CERN ist, man sieht diese riesigen Maschinen, diese riesigen Detektoren, die Komplexität des Ganzen. Das ist sicher etwas, das einen Teil der Faszination für mich ausmacht. Das andere ist auch einfach, dass ich wirklich gerne Grundlagenforschung mache, weil ich glaube, diese rein, ja, im Grunde doch neugiergetriebene Wissenschaft ist was, was ich ganz toll finde. Also, dass man ein Problem hat oder etwas, das man nicht versteht und versucht, die Antwort zu finden. Ich finde das sehr herausfordernd und auch intellektuell stimulierend. Das macht mir einfach Spaß, Rätsel und Probleme zu lösen in dem Sinn. Und das andere ist auch, ich habe die Größe der Experimente angesprochen und um sowas zu bauen, braucht man sehr viele Leute. Und man braucht viele Leute aus verschiedenen Disziplinen. Und die kommen am CERN zusammen und arbeiten dann zusammen, um sowas zu ermöglichen. Und das ist eine große internationale Kollaboration. Du hast es erwähnt, das CMS-Experiment alleine hat etwa 4000 Leute. Und einfach die reine Tatsache, dass diese Zusammenarbeit klappt, dass die Leute irgendwie gemeinsam an einem Ziel der Grundlagenforschung arbeiten, finde ich toll.
Das finde ich auch toll zu hören. Ich habe jetzt auch beobachtet, dass es natürlich nicht die Leute nur sind, die an diesen Experimenten arbeiten, die so fasziniert sind. Wir sehen das auch immer wieder in der Studienstiftung. Wir organisieren regelmäßig Exkursionen zum CERN, um eben auch CMS anzuschauen. Und letzten Januar waren wir da. Ich durfte auch mit. Es hat mich sehr gefreut. Das Interesse war wirklich riesig. Es gab so viele Anmeldungen von Studierenden aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, von Medizinern über Sprachwissenschaftler, über Juristen. Alle wollten sie mitkommen und das erleben können. Und dazu muss man sagen, das sind 3 Stunden Anreise für viele Leute gewesen. Also das war nicht ohne. Und dann frage ich mich einfach, warum hat das CERN so eine große Anziehungskraft auf Leute, die eigentlich nichts mit Physik am Hut haben? Wie erklärst du dir das?
Ja, auch da, also ich denke, ich kann nur von mir auf andere schließen. Ich denke, die gleichen Punkte, die ich erwähnt habe, sind in gewisser Weise auch faszinierend für andere Leute, die sich nicht unbedingt mit Physik befassen. Also erstmal ist das Grundkonzept der Experimente ist ja eigentlich so, dass man eben was kollidiert und guckt, was passiert. Ist ja etwas, das man auch verstehen kann. Und es ist ja ein Experiment, das Kinder machen könnten in dem Sinn.
Ja, es klingt
total einfach.
Und in dem
Sinn hat es eine gewisse Zugänglichkeit.
Okay.
Und das andere ist, die Größe der Experimente und des Ganzen ist bestimmt etwas, das die Leute fasziniert. Es gibt auch viele Leute, die schon da waren und an anderen Leuten berichten. Und das andere ist halt, dass das CERN selbst eine sehr renommierte Institution ist. Also es wurde ja 1954 gegründet, ist über 70 Jahre alt. Und ist wichtig für Europa und eben diese Zusammenarbeit, die ich erwähnt habe. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der die Leute interessiert. Also diese großen internationalen Organisationen haben schon eine gewisse Anziehungskraft. Man liest über das CERN, man kennt das CERN und daher ist das Interesse groß. Und ich glaube, ein Besuch ist faszinierend und dann nimmt man diese Bilder mit und verbreitet das auch. Und für uns ist das natürlich sehr schön. Also ich freue mich sehr über das Interesse und ich finde es wunderbar, wenn sich die Leute für unsere Arbeit interessieren.
Ich denke mal, dass das auch sehr viel zurückgibt. Da muss ich allerdings fragen, passiert es dir manchmal, dass die Leute Missverständnisse mitbringen, die du aufklären musst?
Ja, Missverständnisse nicht im großen Sinne. Also natürlich gibt es Sachen, die über die Medien kommuniziert wurden, wie zum Beispiel beim Start vom LHC gab es die Geschichte, wenn wir jetzt den Beschleuniger einschalten, würde ein großes schwarzes Loch entstehen und wir würden alle zugrunde gehen und solche Sachen.
Ist nicht passiert?
Ist, glaube ich, nicht passiert. Und da kann man auch ziemlich gut sagen, dass es nicht passieren wird, weil die Energien, die wir im Experiment erzeugen können, diese Kollisionsenergien, die passieren andernorts im Universum ständig. Es ist einfach so, dass wir am CERN das in kontrollierten experimentellen Bedingungen machen können und diese Kollisionen untersuchen können. Aber sonst in der kosmischen Strahlung hat man diese Art von Energien und Kollisionen und es ist nichts passiert. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Argument, dass das nicht passieren wird.
Als wir am CERN waren, war da auch die Rede vom FCC, dem Future Circular Collider. Ich hoffe, ich sage das richtig. Das ist das geplante Nachfolgeprojekt vom LHC. Mhm. Welche Fragen soll denn diese Maschine beantworten?
Also wir machen jetzt die Forschung am LHC seit knapp 20 Jahren und der LHC war sehr erfolgreich. Unter anderem haben wir das Higgs-Boson gefunden und das Higgs-Boson war das letzte Teilchen in unserer Theorie, dem Standardmodell, das wir bisher noch nicht experimentell nachgewiesen hatten. Das Standardmodell ist eine Theorie, die mehr oder weniger alle Experimente, die wir gemacht haben, erklärt. Aber gleichzeitig wissen wir, dass das Standardmodell nicht komplett ist und dass es wichtige Fragen unbeantwortet lässt. Zum Beispiel sieht man aus astronomischen Beobachtungen, dass es die dunkle Materie gibt. Wir sehen im Universum, dass alles tatsächlich aus Materie aufgebaut ist, aber nicht Antimaterie, während zur Zeit des Urknalls ein Gleichgewicht aus Materie und Antimaterie geherrscht hat. Also fragt man sich, was mit der Antimaterie passiert ist. Und solche Fragen werden durch das Standardmodell nicht beantwortet. Und um diese Fragen zu beantworten, braucht man Theorien, die über das Standardmodell herausgehen. Wir versuchen jetzt auch am LHC Hinweise auf solche neuen Theorien zu finden. Aber bisher ist das uns noch nicht gelungen. Und das kann zwei Gründe haben. Also meistens haben diese Theorien, die sagen dann gleichzeitig auch neue Teilchen voraus, die man experimentell finden könnte. Und der Grund, warum wir sie am LHC noch nicht gesehen haben, könnte einerseits sein, dass sie einfach zu schwer sind, also dass wir den Energiebereich, den wir zurzeit mit dem LHC abdecken, nicht reicht, um diese Teilchen zu finden. Oder es könnte sein, dass diese Teilchen so schwach wechselwirken mit unseren bekannten Teilchen, dass die Prozesse einfach zu selten sind. Und deshalb gibt es den Future Circle Collider, der hat wie ein zweiteiliges Ausbauprogramm. Also es gibt erst eine Stufe, wo Elektronen mit Positronen kollidiert werden. Das nennen wir eine Präzisionsmaschine oder den FCCEE kurz. Und da in dieser Ausbaustufe kann man das Higgs-Boson zum Beispiel sehr präzise untersuchen. Also wir können höchst genaue Messungen über das Standardmodell machen und dann eben auch diese seltenen Phänomene untersuchen. Und die zweite Ausbaustufe, die dann weiter weg ist, ist ein Hadron-Collider, also ähnlich wie der LHC. Das nennen wir FCCHH. Und dieser neue Beschleuniger soll dann 10-mal mehr Energie haben als der, etwa 10-mal mehr als der LHC. Und dadurch haben wir dann natürlich einen neuen Energiebereich, wo die uns bisher verborgenen Teilchen sich verstecken könnten. Und das Ganze ist auf einen relativ langen Zeitraum ausgelegt. Also die ersten Experimente am FCCEE könnten etwa Ende der 40er Jahre starten und der Hadron Collider würde dann erst in den 2070er Jahren beginnen. Und dazu ist eben ein neuer Beschleuniger nötig, der etwa 90 Kilometer lang werden soll und am CERN gebaut werden soll. Und für den dann der LHC sozusagen ein Vorbeschleuniger sein könnte.
Du hast das ja gerade schon angesprochen, das sind riesige Dimensionen, eine unglaublich große Maschine. Und vor allem ist der Zeithorizont natürlich jetzt sehr, sehr lang angelegt. Wenn du sagst 2040er Jahre und 2070er Jahre, da bist du ja schon quasi in Rente oder wirst in Rente gehen. Und dann frage ich mich, was motiviert dich daran, an etwas zu arbeiten, bei dem du nicht diejenige sein wirst, nicht in dem Maße jedenfalls, die quasi die Früchte dieser ganzen Arbeit trägt? Das ist natürlich etwas, wo die Belohnung sehr weit in der Zukunft liegt.
Ja, das ist richtig. Also ich meine, es ist grundsätzlich so, dass die Zeitskalen in der Teilchenphysik lang sind. Auch der LHC hat lange Zeitskalen und es dauert eine gewisse Zeit, bis wir die Ergebnisse erreichen. Also wenn ich mich darauf fokussieren würde und sozusagen nur die Ergebnisse im Vordergrund sehen, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt erreiche, dann kann man schon ungeduldig werden, denke ich. Ein großer Teil meiner Arbeit ist auch das Design der Experimente. Also eben du hast die Silizium-Pixel-Detektoren erwähnt, an denen ich arbeite. Und das ist ein Teil, der für mich wichtig ist bei meiner Arbeit und der mir auch großen Spaß macht. Also es geht darum, sich zu überlegen, wie man diese Detektoren überhaupt bauen kann, damit man die Teilchen nachweisen kann, wie man sie optimieren kann, damit sie höchste Präzision liefern und so weiter. Wir arbeiten an der Hardwareentwicklung, um diese Detektoren zu machen. Und da stellen sich alltägliche Probleme und Herausforderungen, die wir beantworten müssen und an denen wir arbeiten. Und in dem Sinne ist es jetzt die ideale Phase, um am FCC zu arbeiten, weil man das Experiment wirklich von Grund auf neu durchdenken und neu konzipieren kann. Also man kann sich wirklich überlegen, was sind die Technologien, die wir haben können zu der Zeit und wie können wir sie optimal nutzen, um diese Experimente zu bauen. Und das andere ist halt auch, es ist nicht unendlich weit weg. Ich meine, es klingt jetzt schon einigermaßen weit weg, dass die Experimente Ende 2040 zu laufen beginnen. Aber um das zu ermöglichen, muss man auch etwa 2030 mit dem Bau beginnen. Weil es halt solche großen Projekte sind, braucht halt die Design- und die Bauphase auch eine gewisse Zeit. Ich habe Freude an diesem Designprozess und kann gut damit leben, dass dann andere Leute von diesen Detektoren oder von diesem Design profitieren und dieses das auswerten. Das ist ja auch irgendwie eine schöne Sache, wenn man etwas hat, wo zukünftige Generationen von Wissenschaftlern daran arbeiten können. Eben über diese fast 20 Jahre, wo der LHC jetzt gelaufen ist, ist viel Expertise aufgebaut worden. Also es ist nicht einfach, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten und diese Experimente zu machen. Und es hat eine große Entwicklung in der Zusammenarbeit, aber auch in der Technologie und so weiter stattgefunden, die für den FCC sehr relevant ist. Und wenn wir das nicht weitertragen, dann ist halt die Gefahr, dass es irgendwann verloren geht. Und deshalb denke ich schon, dass es wichtig ist, dass man jetzt damit anfängt. Das ist ja auch nicht mein Vollzeit-Job, in dem Sinne. Ich arbeite ja weiter an LHC und ein kleiner Teil meiner Zeit verwende ich darauf, mir Gedanken über den FCC zu machen.
Nun ist der FCC natürlich nicht das günstigste Forschungsprojekt. Über 12 Jahre verteilt sollen etwa 15 Milliarden Franken ausgegeben werden. Der Steuerzahler möchte natürlich solche Ausgaben gut gerechtfertigt sehen. Abgesehen vom Wissensgewinn, welchen Mehrwert siehst du für die Bevölkerung dadurch? Du hast natürlich schon erwähnt, dass man quasi Technologien vorantreiben kann und dass man quasi auch das Know-how behält. Gibt es noch andere Punkte, die du da siehst?
Ja, es gibt durchaus noch andere Punkte, aber bevor ich darauf komme, möchte ich auch erwähnen, dass man, glaube ich, diese Zahl der 15 Milliarden ein bisschen in Relation setzen sollte, weil erstens mal ist es eine lange Zeitspanne von 12 Jahren und auch möchte ich erwähnen, dass 70% dieser Kosten sind bereits durch das laufende CERN-Budget gedeckt und ich denke schon, dass Europa ein Interesse daran hat, dass CERN weiterhin als Institution zu haben und in dem Sinn das Budget fortzuführen. Und dann gibt es noch einen gewissen Teil an Mehrkosten und dafür sind zurzeit die Gespräche im Gange, wie man das abdecken könnte, unter anderem zum Beispiel mit anderen internationalen Partnern, die sich auch an den Experimenten beteiligen, was meiner Meinung nach sicher sehr sinnvoll wäre.
Vielen Dank für den Kontext.
Aber das andere eben bezüglich der Anwendbarkeit, eben du hast die Technologien erwähnt, in dem, was ich gesagt habe, meinte ich das jetzt spezifisch für die Teilchenphysik, so dass wir in der Zukunft Experimente der Teilchenphysik machen können und die Technologien dazu verwenden. Aber natürlich sind diese Technologien nicht nur relevant für die Teilchenphysik. Also auch was man in der Vergangenheit gesehen hat, die ganze Idee, Teilchen, die wir beschleunigen und den Detektionstechnologien, die haben Anwendungen, die strahlen zum Beispiel in der Medizin, also in der Krebsbehandlung, werden zum Beispiel Protonen verwendet, um bestimmte Tumorsorten zu bestrahlen. Die Detektoren haben Anwendungen in der medizinischen Diagnostik. Und andererseits ist natürlich das CERN, und gerade wenn so ein großes Projekt gebaut wird, ist auch wirtschaftlich interessant für Europa, insbesondere für die Host State des CERNs, also für Frankreich und die Schweiz, weil die ganzen Komponenten und auch die Dienstleistungen, die müssen ja irgendwo herkommen und das stärkt dann auch die Industrie und die Dienstleister in der Umgebung des CERNs oder in der ganzen Schweiz. Und das andere, was man in Betracht ziehen sollte, ist, dass das CERN auch einen großen Beitrag leistet zur Ausbildung junger Leute.
Was ich da sehe, ist, dass ihr als Forscher euch sehr viel Gedanken darüber gemacht habt, wie man den FCC verantwortungsbewusst verwirklichen könnte und betreiben könnte. Wie siehst du das grundsätzlich mit Verantwortung in der Grundlagenforschung? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man verantwortlich Grundlagenforschung betreibt?
Ja, also das eine, was du schon angesprochen hast, ist eben die Nachhaltigkeitsstrategie beim Bau des FCC. Also ich glaube, man muss sich schon Mühe geben, dass wenn man ein so riesiges Projekt umsetzt, dass man auch da in der ganzen Umsetzung in die entsprechende Forschung investiert. Also wie man diesen Bau optimiert, dass man Ressourcen schon bauen kann, dass man recycelte Materialien verwendet, dass man versucht, den Energieaufwand so gering wie möglich zu halten und entsprechende Technologien entwickelt. Und da sehe ich den FCC auch als Chance, um eben solche Technologien zu entwickeln, die dann wiederum anderen Anwendungen zugutekommen. Und grundsätzlich als Verantwortung sehe ich auch, dass wir offen kommunizieren, was wir machen, dass wir die Leute mit einbeziehen und transparent kommunizieren, was gemacht wird, warum es gemacht wird und dass es einen Dialog gibt mit der Bevölkerung. Und auch da gibt sich das CERN große Mühe, dass insbesondere mit den umliegenden Gemeinden in der Schweiz und in Frankreich ein Dialog stattfindet und die Bedenken der Leute auch ernst genommen werden und adressiert werden.
Das ist natürlich sehr schön zu hören. Danke. Du trägst jetzt natürlich viel Verantwortung in deinem Job und deswegen wollte ich dich zum Schluss noch fragen, bei einem Job, der so geistig anspruchsvoll ist mit der Verantwortung, die du trägst, wie findest du eigentlich den Ausgleich?
Ja, das hast du anfangs kurz erwähnt. Also ich habe eine Familie mit kleinen Kindern und da ist es sehr einfach abzuschalten, weil kaum ist man zu Hause, sind die Themen ganz andere und es hilft mir sehr, sozusagen den Bezug zu anderen Sachen zu haben. Und dann macht man halt, dann kümmert man sich um die Kinder, um die Familie, macht Ausflüge, macht dies, macht das. Und schon ist man in einer ganz anderen Welt. Ich glaube, das geht ganz gut.
Ja, ich glaube, das können auch viele, viele Eltern jetzt nachvollziehen. Zum Abschluss des Gesprächs würde ich gerne noch kurz auf die Zeit, die du in der Studienstiftung hattest, zu sprechen kommen. Was hast du denn daraus mitgenommen?
Das muss man sagen, ist leider jetzt auch wirklich schon eher lange her, aber ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Und insbesondere, was ich toll fand, war die Beziehung zu meinem Mentor. Also ich hatte einen Professor an der Uni, zu dem ich hingehen konnte und der mir etwas über den universitären Betrieb gezeigt hat und so weiter. Und für mich war das so einfach eine tolle Erfahrung und es hat wie sozusagen eine große Barriere überwunden, weil vorher hatte ich ja nie Kontakt mit dem universitären Umfeld oder mit Professoren und es war einfach toll zu sehen, dass es sozusagen ja auch nur Menschen sind, mit denen man interagieren kann und die sich auch für junge Studierende interessieren und einem Tipps geben, was man machen könnte und da glaube ich hat die Studienstiftung sehr geholfen. Und das andere ist halt die anderen Studienstiftler. Also man hat immer wieder Treffen gehabt mit Leuten und es war einfach eine sehr vielfältige Gruppe. Man hat Leute kennengelernt und Spaß gehabt. Das war eine gute Zeit, würde ich sagen.
Vielen herzlichen Dank, Lea. Vielen Dank, dass du uns die Zeit geschenkt hast für dieses Gespräch und dass du uns so viele interessante Einblicke in deine Forschung gegeben hast.
Herzlichen Dank dir, Sandra, und an die Studienstiftung. Und eben, es hat mir sehr Spaß gemacht, heute hier zu sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke ich herzlich fürs Zuhören, Mitdenken und Dabeisein. Diesen Podcast können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. So stellen Sie sicher, dass Sie keines der Gespräche mit weiteren spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung verpassen. Wenn Sie uns bereits abonniert haben, vielen herzlichen Dank, es freut uns wirklich sehr. Falls Sie Feedback, Anregungen oder Ideen mit uns teilen wollen, senden Sie uns bitte dieses per Mail an info@studienstiftung.ch. Wir freuen uns sehr. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Begegnungen @Fondetudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.